Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
Selbstwert top, Immunsystem flop, Hatschi und hallo zu einer neuen Folge Hirn und Hupen mit euren zwei kranken Hühnchen, Vreni und
Mia B.
Wir wollten heute unbedingt unsere letzten Aufnahmen machen für die ersten Staffel. Für die ersten Staffel.
Für die erste Staffel, genau.
Und deswegen haben wir uns beide ein bisschen ins Studio gequält, freuen uns jetzt aber sehr, dass wir hier sind, sonst hätten wir nämlich remote aufnehmen müssen und das wollten wir nicht zu den letzten zwei Folgen. Wir befinden uns jetzt in der vorletzten Folge, Hirn und Hupen Staffel 1 zum Thema Selbstwert und freuen uns riesig, dass ihr da seid.
Absolut. Nee, das wäre remote irgendwie unsexy geworden, oder? Wir wollen ja irgendwie auch noch anstoßen darauf, auf
sehr
unsere
unsexy
erste Staffel. Und wir haben eine ganz tolle, prominente Gästin. Da sind wir ganz aufgeregt. Wer ist denn da heute?
Vreni? Heute ist da Luisa Dellert. Hallo Lu.
Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns mega, dass du hier bist. Wir stellen dich einmal kurz vor, Lu, mit Pauken und Trompeten. Lu,
hey,
du bist
sehr gern
Autorin, Moderatorin, Influencerin, Beraterin. 2013 hast du als Fitness-Influencerin angefangen, indem du Fitnessübungen geteilt hast. Und neben einer großen Reichweite gab es da leider auch einige Hasskommentare. Mittlerweile nutzt du deine Bekanntheit, um dich vor allem für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und andere politische Themen zu engagieren. Und du hast einen eigenen Podcast, Lu, den du allerdings nicht mehr so regelmäßig bespielst, leider, indem du mit spannenden Menschen über die Herausforderungen von morgen sprichst. Du hast zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, nämlich Mein Herz schlägt grün und das Buch Wir. Außerdem moderierst du regelmäßig das Talkformat Deep und Deutlich für die ARD. Und du berätst mit einer eigenen Company noch Firmen, Marken oder Einzelpersonen bezüglich Social Media und Nachhaltigkeit. Du setzt dich öffentlich mit Themen wie Body Positivity, Rassismus, Sexismus, Chancengleichheit und der Klimakrise auseinander. Und neben viel Applaus erntest du hier auch leider regelmäßig Hass und Hetze. Wir freuen uns riesig, Lu, dass du mit uns heute über das Thema Selbstwert sprichst.
Ja, und wir verlinken euch übrigens natürlich wie immer alle Infos zu Luisa in unseren Shownotes. Kleiner Spoiler, es werden sehr lange Shownotes.
Lu, wie geht's dir heute?
Mir geht's okay, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt wirklich ehrlich auf die Frage antworten soll, weil man sagt ja meistens, ja gut,
ja,
aber
genau.
Wir sind ja hier heute, um unter uns auch zu sprechen und mir geht's okay. Ich struggle gerade ein bisschen und ja, aber ich freue mich trotzdem, heute hier mit euch zu sitzen und ein bisschen darüber auch vielleicht zu quatschen.
Siehst du, uns geht's auch nur okay.
Mhm. Was ist denn dein Struggle? Willst du darüber erzählen, du?
Ja, ich bin irgendwie überarbeitet. Ich hinterfrage ganz oft, ob das, was ich mache, das Richtige ist, ob ich so viel Zeit in die Arbeit stecken sollte. Also ich arbeite irgendwie auch am Wochenende ganz viel. Ich bin irgendwie gar nicht mehr so glücklich wie früher und habe irgendwie ganz, ganz wenig Zeit für meine Freunde und meine Familie. Und das ist so ein Teufelskreis, aus dem ich gerade nicht rauskomme, weil zwischen Gründung und Arbeit Zeit zu finden und trotzdem Projekte voranzubringen, das ist gar nicht so einfach. Und dadurch gehe ich auch nicht mehr laufen und ich achte nicht auf meine Ernährung. Und ich merke einfach, dass mein Körper das gar nicht gut tut. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, habe ich momentan das Gefühl, ich bin irgendwie noch mal 10 Jahre älter und das fühlt sich alles nicht so gut an.
Puh. Muss ich gerade auch erstmal durchatmen, weil I can relate a lot. Ich habe auch oft Phasen, wo es mir auch so ähnlich geht. Das heißt, wie ist dein Selbstwert momentan?
Gar nicht mal so gut, weil ich kritisiere mich natürlich auch ganz, ganz dolle selber und hinterfrage mich auch. Also ich hinterfrage ständig, ob das, was ich da gerade mache, cool ist, ob ich mir gerade erlauben kann, auch mal einen Tag nicht zu arbeiten, auch unter der Woche übrigens. Das geht nicht so richtig in meinen Kopf und dann setze ich mich selber wieder total unter Druck und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich anderen Menschen immer ein ganz, ganz gutes Gefühl geben muss und vergesse mich dabei ein bisschen und deswegen ist mein Selbstwert gerade nicht auf so einem hohen Level.
Das kann ich super nachvollziehen. Meine innere Kritikerin ist auch immer am lautesten. Ich werfe mir auch immer ganz extrem vor, wenn ich nicht auf der Höhe bin, dass ich nicht abliefere, so wie mein eigener Anspruch ist. Man ist sehr hart zu sich selbst. Man hat einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich selbst und ist eigentlich mit der Umgebung sehr viel milder, als man es mit sich selber ist.
Aber immer.
Es ist schon mal ein Riesenzeichen, wie wir gelernt haben in der letzten Folge, das zu erkennen und analysieren zu können.
Wir hatten letzte Woche die Autorin und Coach Sarah Desai bei uns zu Gast. Und sie hat uns eine ganz spannende Frage zu Beginn gestellt, die ich dir auch mal stellen möchte. Mhm. Inwiefern hast du dich heute schon mal selbst schlecht gemacht oder dir ein schlechtes Gefühl gegeben? Nur heute, seit du aufgestanden bist. Es ist 9 Uhr morgens. Heute. Ja.
Ja, kann ich euch sagen. Also ich habe mich heute Morgen im Spiegel angeguckt und dachte, krass, Luisa, du hast richtig, richtig viele Falten und das sieht überhaupt nicht gesund aus. Und das ist ja auch so eine Art von sich selber so ein bisschen schlecht machen, weil im Grunde sollte einem das vielleicht bestenfalls egal sein und man sollte sich angucken und sagen, hey, du bist eine coole Socke, du. Aber das schaffe ich momentan nicht und das geht gerade irgendwie alle Tage so weiter. Und ich glaube, die Leute denken wahrscheinlich gerade, krass, hast du dir das jetzt extra für die Podcast-Folge ausgedacht? Aber ihr kommt leider im richtigen Moment gerade tatsächlich mit dem Thema.
Mhm. Aber wenn du dich im Spiegel anguckst und denkst, krass, Lou, du hast ganz schön viele Falten, ist das, was denkst du, ist das dein Blick als Frau auf dich, wo du sagst, dass es, ich entspreche jetzt irgendwie nicht dem, was ich denke, der Standard ist, dem ich entsprechen sollte? Oder guckst du in eigentlich mit diesem Blick der Selbstfürsorge auf dich drauf und sagst, man sieht mir an, dass ich belastet bin?
Beides tatsächlich. Mhm. Also dieses, ich sehe mir selber an, dass ich voll belastet bin. Also ich habe mich auch selbst echt erschrocken die letzten Tage, als ich da auch mal bewusster drauf geachtet habe und verstanden habe, dass mein Körper gerade mir probiert zu signalisieren, Lou, alles ein bisschen viel. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich hatte letztens eine Talkshow und wurde geschminkt. Und meine Stylistin, die ich da hatte, total die Liebe. Und die meinte das auch 100% nicht böse. Aber die hat dann halt auch so einen Spruch rausgehauen, ja, wie kriegen wir denn jetzt deine Falten heute am besten weg? Und hat das probiert, so voll überzuschminken. Und ich habe ihr gesagt, hey, am liebsten hätte ich gar keine Schminke drauf, weil ich will nicht so geschminkt aussehen. Und gleichzeitig hat sie mir dann gesagt, dass sie nächstes Mal nochmal so eine Creme mitbringt, die Falten so ein bisschen bindet, keine Ahnung, oder also ja. Und das hat mich voll verletzt. Das hat mich total verletzt. Und ich hab ihr nichts gesagt, aber ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, obwohl ich sonst eigentlich gar kein Problem damit habe. Ich habe kein Problem mit meiner Zellulite. Ich habe kein Problem damit, dass ich nicht mega, mega schlank bin. Das ist mir eigentlich alles egal. Aber im Moment kommt das alles so ein bisschen zusammen. Diese Spirale, sich selber nicht gut fühlen, weil man einfach fertig ist. Und dann diese Schönheitsideale, die dann trotzdem dem einen immer irgendwie so ein bisschen treffen.
Voll. Vor allem beobachte ich bei dir ja regelmäßig, dass Menschen dich, nicht kritisieren, sondern eigentlich beleidigen, wegen Falten und weil du offen dazu stehst und sagen, du siehst aber alt aus oder sowas. Und ich fand, du hast das immer total schön reflektiert oder auch witzig teilweise. Aber es geht dann doch nicht ganz spurlos an dir vorbei, oder? Weil ich zum Beispiel bin jemand, die ist da total anfällig dafür. Also ich will am liebsten gar keine Falten.
Es kommt echt auf die Situation drauf an. Also erstmal 365 Tage im Jahr sich selbst richtig geil zu fühlen und toll zu finden, ist ja eh nicht möglich. Und ich habe auch immer Tage, an denen ich mal in den Spiegel gucke und dann darüber nachdenke. Aber wenn du halt eine Phase hast, in der es dir eh mental vielleicht nicht ganz so gut geht und du dich einfach voll gestresst fühlst, macht das meiner Meinung nach noch mehr mit dir, wenn du dann auch auf deinen Aussehen reduziert wirst und da dann auch be- oder verurteilt wirst. Ansonsten ist mir das total egal. Und ich denke auch jetzt 0,0 über Botox oder so nach. Ich finde es total legitim, dass man das macht, aber ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Auch jetzt in der Situation, in der es mir voll scheiße geht. Aber es macht halt was mit mir. Und ich finde, dazu trägt auch zum Teil dann auch TikTok und so eine Geschichten bei, ja, weil wenn ich da unterwegs bin, sehe ich nur junge Menschen mit Filtern und ganz, ganz glatter Haut und da ist nicht eine Pore zu sehen und ich denke mir, Digga, wie macht ihr das und kriegt ihr irgendwie niemals Falten und klar, das setzt mich auch zum Teil unter Druck.
Obwohl du weißt, dass es Filter sind.
Ja, manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob es Filter sind, aber größtenteils sind es ja Filter. Und klar, trotzdem setzt es mich unter Druck, weil du siehst es ja den ganzen Tag. Du kannst ja zwar jedes Mal sagen, ja, das sind Filter, das sieht nicht so aus, aber trotzdem wirst du ja im Internet jeden Tag damit konfrontiert. Und wenn du das die ganze Zeit siehst und dann dich selbst abends mal im Spiegel anguckst, dann macht es auch was mit dir.
Ich meine, Resilienz hat ja auch seine Grenzen. Und du hast sehr offen darüber gesprochen, dass du gerade an deinen Grenzen bist, hast das schon erkannt. Und dann sind wir ganz klar angreifbarer auf allen Ebenen. Aber als Frau natürlich auch zusätzlich noch, was äußere Erscheinungen angeht. Und da kann so ein Spruch, der eigentlich nur so nebenbei und nicht bös gemeint ist, einfach auch tief treffen, was normalerweise in einem abprallen würde. Ich kenne das nach 3 Jahren Fernsehen. Ich weiß, dass Make-up-Artists sind da eigentlich, die sind da so eher handwerklich, was sowas angeht. Die kommen an und ich meine, wenn du 3 Jahre lang morgens 5 Tage in der Woche um 5.30 Uhr aufstehst und in der Maske sitzt und aussiehst wieder tot und da würde wirklich jegliches Kommentar über dein Aussehen gefallen. Und eigentlich, normalerweise sagst du dann so, ja, unterschreibe ich. Ich habe immer gesagt, der Zombie kommt rein in die Maske und der Mensch kommt wieder raus. Dann war so eine Art Maske und auch das heftige Make-up irgendwie so eine Art, wie so eine Art Schutzschild, wie eine Waffe. Und ich kann mir vorstellen, dass Filter ähnlich funktionieren. Es ist eine Art Schutzschild, den man aufsetzt. Du hast schon kritisch kommentiert, was das mit Leuten macht, die das dann sehen und das dann für sogar wieder besseren Wissens für Realität als Realität wahrnehmen und sich dann unter Druck gesetzt fühlen. Wie weit wird denn dein Selbstwert beeinflusst von vom Außen?
Von außen. Ja, es kommt auch total drauf an, inwiefern ich Kritik und auch Hate zulasse. Also mein Selbstwert innerhalb meiner Familie und innerhalb meines Freundeskreises fühlt sich natürlich besser an, als wenn da fremde Leute dich die ganze Zeit be- und verurteilen. Ne? Und das ist ja gerade für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch nochmal voll was anderes. Und in meinem kleinen Safe Space, da weiß ich einfach, dass ich dafür geschätzt werde, wer ich bin. Und da wird auch akzeptiert, dass ich nicht fehlerfrei bin und vielleicht auch Macken an mir habe, die nervig sind. Aber größtenteils und zu 99,99999% kriege ich einfach Liebe zurück und ehrliches Feedback, wenn mal was ist. Aber von außen ist es halt immer so knallhart, egal ob auf LinkedIn oder auf Instagram. Aber da würde ich sagen, macht es schon manchmal was mit meinem Selbstwert, wenn fremde Leute da auf mich einwirken, auch wenn man das natürlich probiert, immer so ein bisschen abprallen zu lassen.
Vor allen Dingen kriegst du in deiner Funktion als Influencerin und mit den Themen, die du hast, ja auch, sagen wir mal, nicht nur einen Spruch, sondern da kommt ja eine ganze Menge immer auf dich zu, ne? Das
kennt ihr ja bestimmt auch. Also ich meine, ihr steht ja auch in der Öffentlichkeit so und ich glaube, da geht es uns ja wahrscheinlich ähnlich, dass da halt voll viel Ungefragtes, das ist nicht mal Feedback, da kommt manchmal ungefragte Scheiße rein und das ist einfach, ja,
ungefragte Scheiße trifft es total gut. Und ich sage in letzter Zeit auch so oft, ich bin so müde, immer mir von weißen Männern die Welt erklären zu lassen. Und Lou, ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit deinen Namen genannt habe in diesem Zusammenhang, weil ich dann immer sage, und dann schaue ich mir Leute an, wie Luisa Dellert, Ricarda Lang und Co., die sich tagtäglich dieser Scheiße aussetzen und trotzdem laut sind und sich nicht den Mund verbieten lassen oder mundtot gemacht werden, indem sie sich immer wieder dahinstellen und sage ich immer, okay, dann mache ich jetzt auch noch einen Tag mit. Okay, dann halte ich es auch noch aus, weil es ist so wichtig, dass vor allem Frauen ihre Meinung öffentlich vertreten und es ist so mühsam als Frau, ihre Meinung öffentlich zu vertreten und es geht bei mir so oft, naja, nicht wirklich an den Selbstwert, aber es macht mich so kaputt und müde, wenn Karl-Heinz und Christian und Co. denken, mir die Welt erklären zu müssen.
Ich verstehe dich total und das ist ja auch nochmal extremer, wenn du dich halt wirklich für gesellschaftsrelevante Themen einsetzt. Also bei mir ist es schon super oft passiert, dass ich über ein Thema schreiben wollte und dann im nächsten Moment dachte, nee, ich habe gerade mental die Kapazität nicht für all das, was kommen wird. Und das ist eigentlich schon traurig, weil das waren zum Teil einfach Gedanken, die bestimmt wertvoll gewesen wären, um darüber zu diskutieren. Ich habe es aber einfach nicht gemacht, weil ich dachte, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Und weil
und
du gerade gesagt
Kraft.
Hast, genau, keine Kraft.
Ja, so geht's
weil
mir
du gerade gesagt hast, gerade so weiße Männer, ich muss sagen, es geht auch andersrum. Also es gibt auch einfach Frauen, bei denen ich manchmal denke, hey, eigentlich sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, die mega böse sein können, und einfach mega gemein sind. Also ich würde das ungern halt nur auf das männliche Geschlecht beziehen, weil ich habe genau dieselbe Erfahrung leider auch mit Frauen machen müssen.
Ja, bei mir sind es tatsächlich hauptsächlich Männer, zu 90%. Aber ich erreiche auch nicht so viele Leute wie du. Du erreichst ja nochmal eine ganz andere Followerschaft.
Das kommt natürlich auch drauf an.
Nicht Followerschaft, sondern User, sorry.
Ja. Jetzt, wenn man Fernsehen noch mit dazu bezieht und mit dem, was ich gemacht habe oder so tue, dann sind das tatsächlich hauptsächlich Frauen. Auch der Hate, der kommt, sind Frauen oder kam. Mhm. Und ich würde das jetzt auch nicht, ich meine, klar, das ist die Frage, worüber äußerst du dich zu Beginn und triggert das dann eher den klassischen, hier den weißen Mann, von dem wir hier sprechen, das ist ja eher auch symbolisch gemeint, oder triggert das Frauen? Bei deinen Inhalten, Lu, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus gemischt ist. Wenn man in so einer Umstyling-Sendung im Fernsehen ist, sind es hauptsächlich Frauen.
Und bei mir, wenn ich über Gleichberechtigung spreche, sind es hauptsächlich Männer.
Ja, aber was ich beobachtet habe bei dieser Form von Hate ist, dass egal worum es initiativ ging, es ganz schnell erstmal natürlich sehr persönlich wird vom Hate oder von der Scheiße, die da kommt, aber auch total unsachlich, nämlich es geht meistens sehr, sehr schnell ans Äußere. Was ja im Grunde in keinem Zusammenhang steht. Also nach meinem Eindruck gibt es dann immer keine, also sachliche Diskussion sowieso schon mal nicht, weil daran ist ja eigentlich gar kein Interesse da. Sondern man wird versucht, als Frau gerne mundtot zu machen, indem man dann auf Äußerlichkeiten geht.
Ja, das ist ganz schlimm. Und es gibt auch, also man muss sich das einfach vorstellen, es gibt bestimmt international, aber auch hier im deutschen Raum gibt es im Internet ganz, ganz große, leider erfolgreiche Foren, wo sich Frauen treffen, um über Personen des öffentlichen Lebens, und das meist Frauen, zu lästern. Also die schreiben da wirklich ganz gemeine Sachen rein. Da geht es nicht um Kritik an einer Aussage, die jemand getätigt hat, sondern wirklich, was für Sachen sie tragen, ob sie jetzt nach der Schwangerschaft noch nicht wieder so schnell abgenommen hat. Keine Ahnung, meine Falten wurden da auch schon besprochen. Also von Frauen, das sind dann Gossip-Foren. Und
die sind heftig, diese Foren. Mia, wie kann da auch ein Lied von singen? Ich war da nur einmal Opfer bisher, also dass ich's weiß.
Die kenne ich tatsächlich, bevor es Social Media gab.
Ja, die gibt's schon ewig.
Ich war, bevor ich selber vor die Kamera getreten bin, Partnerin eines prominenten Mannes und hatte eigentlich mit diesen Medien überhaupt nichts zu tun. Und da gab es Instagram und Co. noch gar nicht zu der Zeit, aber es gab diese Foren. Und ich habe einmal diesen Fehler gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber in diesen Foren zu landen und plötzlich festzustellen, als Frau, die vorher eigentlich also gearbeitet hat, aber eher privat war und nicht öffentlich, plötzlich auseinandergenommen zu werden. Und zwar alles an mir. Figur, Haare, Gesicht. Und natürlich war alles verkehrt. Aufgrund der Tatsache, dass ich mit jemandem zusammen war, der täglich im Fernsehen war und so eine Zeit lang halt so ein Frauenschwarm war zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich kalt erwischt und jahrelang fertig gemacht. Und da musste ich sehr viel arbeiten. Es war eine extrem harte Schule. Wir haben da letztens drüber gesprochen. Was jetzt bei mir zur Folge hat, dass ich, was das angeht, eine totale Resilienz habe. Also wenn man von außen kommt und irgendwelche blöden Kommentare über mein Außen macht oder mein Äußeres, dann prallt das an mir ab. Die schlimmste Kritikerin bin ich. Und daran muss ich ganz, ganz stark arbeiten, was Selbstwert angeht. Ich bin ganz, ganz hart mit mir. Was von außen geht, kommt, prallt ab. Wobei ich aber sagen muss, dass in den letzten Jahren, gerade auf Social Media, sich das bei mir wirklich extremen Grenzen hält und ich hauptsächlich Support kriege im Gegensatz zu dem, was du machst. Ich bin aber auch nicht so kontrovers mit meinen Themen und ich das wahnsinnig bewundere, was du da machst und mir auch immer wieder frage, wie du das durchziehst und durchsetzt. Und ich finde es nur richtig, was du vorhin gesagt hast, dass du sagst, du hast manchmal die Kraft nicht und lässt es dann bleiben. Und ich verstehe total, das ist schade. Diese Diskussion wäre wertvoll. Aber es kommen noch so viele andere und den Fokus auf Selbstschutz und Selbstfürsorge zu legen, war mein Learning, kommt über allem anderen. Du kannst nicht aus einer leeren, also you cannot pour from an empty cup. Es geht einfach nicht. Ich finde es erfreulich zu hören, auch wenn man das natürlich, ich verstehe, dass du das bedauerst, aber ich höre da halt raus, dass du auch auf dich Acht gibst.
Ja, ich probiere es so gut es geht und glaube, so geht es halt auch anderen. Aber die Wahrheit ist auch einfach, dass man das nicht immer kann. Also wenn ich manchmal Menschen zuhöre in der Öffentlichkeit, die sagen, hey, nein, und das prallt alles an mir ab und mir geht's super gut, dann verstehe ich schon, dass man das auch macht, um sich halt da, also da setzt man ja auch ein Signal mit, ne? Mhm. So nach dem Motto, hey, das interessiert mich nicht, was ihr macht. Aber ja, ich kann das nicht so gut. Also ich bin dann eher so die, die das auch mal anspricht, weil ich glaube, dass es halt anderen auch so geht und andere das unter Druck setzen könnte, wenn sie denken, die scheißen da zu 100% drauf und ich schaffe das aber nicht. Und ich glaube, es ist einfach wichtiger, darüber zu sprechen, damit andere verstehen, was das mit einem macht. Und egal, ob Männer oder Frauen, aber wir sollten uns in der Sache, in den Themen kritisieren dürfen, konstruktiv, aber nicht auf so eine ekelhafte, gehässige Art und Weise.
Ja, und meistens kommt das leider von Menschen, die halt in ihrer Arbeit an sich selbst noch nicht so weit sind, die wahrscheinlich selber relativ viele Issues mit sich herumtragen. Oft sind ja Hasskommentare, sagen ja nichts über dich aus, sondern vielmehr über die Person, die sie schreibt. Und auch wenn man das weiß, fällt es einem trotzdem schwer, damit umzugehen. Was mich jetzt in Bezug auf Selbstwert interessiert, was war denn so in deiner Online-Karriere die krassesten Punkte, die deinen Selbstwert getriggert haben?
Boah, die krassesten Punkte, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber also, wenn ich online irgendwie einen Shitstorm bekommen habe, also damals, eigentlich immer, wenn es um das Thema Influencer-Dasein geht. Also ich habe mich halt schon oft selber gefragt, ob ich das wirklich nicht so gut mache, wie alle sagen, oder ob das wirklich unnötig ist, was ich mache, und habe dadurch immer die Arbeit, die ich mache, so voll klein gehalten. Ich will auch heute immer nirgendwo, wenn ich jemanden Neues kennenlerne, so gern erwähnen, dass ich Influencerin zum Teil noch bin, weil ich das Gefühl habe, dass das mich gleich negativ auf die Person wirken lässt. Und ich kann mir nicht selber auf die Schulter klopfen. Und deswegen finde ich, gehört es auch zum Selbstwert dazu, mal öfter stolz auf sich zu sein. Und ich kann es nicht so gut, gerade bei dem Thema, weil ich eben von außen so oft kritisiert werde dafür.
Mich triggert das Influencer-Sein auch total, wenn Leute mich abstempeln als die dumme Influencerin, die sich doch lieber mal wieder schminken gehen soll. Das ist mir sehr viel passiert, als ich meinen Prozess damals rund um Schleichwerbung öffentlich gemacht habe, um auf den Missstand hinzuweisen, dass Influencer so anders betrachtet werden als Medien, was man nicht mehr machen darf im Online-Zeitalter. Und was da an Medienaufmerksamkeit kam, war teilweise echt hart auszuhalten, und habe auch viel geweint und mich hinterfragt. Und das hat ja bei mir dazu geführt, dass ich mein Influencertum 2019 eigentlich fast komplett an den Nagel gehängt habe und mein Geld nicht mehr mit Kooperationen verdiene, wobei andere mich natürlich immer noch als Influencerin bezeichnen. Aber das kann ich verstehen. So, und jetzt drehen wir das Ganze aber nochmal um. Was hat deinen Selbstwert in deiner Karriere am meisten gepusht? Was war am tollsten für dich?
Am tollsten für mich waren tatsächlich die Momente, in denen, also es hört sich immer so klischeehaft an, aber in denen meine Familie oder meine Freunde stolz auf mich waren und mir das auch gesagt haben und mir nochmal verdeutlicht haben, hey, du hast heute was Krasses gemacht, klopf dir mal auf die Schulter. Weil ich mache das zu selten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein Projekt in Gang gebracht habe und das läuft, dann kommt sofort wieder das Nächste, anstatt mal ganz kurz durchzuatmen und zu sagen, ja, es war cool, was du gemacht hast. Also ich habe mir nie erlaubt, mir selber auf die Schulter zu klopfen. Und mir hat das ganz toll geholfen, dass manchmal Freunde oder meine Familie sagt, okay, stopp mal, Lou, jetzt mal einen Schritt zurück, guck mal kurz von außen auf dich drauf, was du alles schon erreicht hast und was du gemacht hast. Und es ist toll und du darfst da stolz auf dich sein. Und das macht dann natürlich was mit meinem Selbstwert. Und es ist einfach schön, ich habe einen Freund und den an meiner Seite zu haben, der mich einfach wirklich mit allem, was ich bin, so akzeptiert, wie ich bin. Egal, ob ich zunehme, egal, ob ich eine Falte mehr habe, egal, wie ich aussehe, was für Macken ich habe, der akzeptiert mich so, wie ich bin, und wir diskutieren oft mal in der Sache, wenn irgendwas doof ist, aber wir haben uns einfach lieb, und das ist etwas, was mir ganz, ganz dolle gut tut, dass ich das Gefühl haben darf, ich bin einfach Lou und das darf ich hier bei der Person auch so sein.
Da hört man aber direkt raus, dass wir eigentlich unseren Selbstwert natürlich zum Teil aus uns selber herausziehen, aber im Grunde den wirklichen Impact, den hat unser Inner Circle, also das und auch das reale Leben tatsächlich. Also die Menschen, die uns wirklich umgeben, die unser Leben prägen und mit denen wir sie verbringen, also Partner, Familie, enge Freunde. Und das erweiterte Außen, also die digitale Welt, die ja so angreifen kann, uns zwar ins Wanken bringt, aber die Stabilität holen wir wieder aus dem Inner Circle und aus uns selber heraus. Mhm. Und es ist schön zu hören, dass es bei dir so einen starken Inner Circle gibt. Ich kann das auch nur so unterschreiben, dass die Kraft, die holt man wirklich aus der analogen Welt, aus dem echten Leben, wenn du so willst. Ich habe mich jetzt gefragt bei dem, was du und Vreni gerade erzählt haben, inwieweit das ein geschlechterspezifisches Problem ist. Also wie weit wir Frauen anfälliger sind für diese Form von Kritik, inwieweit, ob wir das näher an uns ranlassen. Und ich habe jetzt auch in beiden Äußerungen sehr viel innere Kritikerin gehört, die bei mir auch sehr laut ist.
In welchen Äußerungen meinst du jetzt?
Sowohl in deinen, dass du gesagt hast, ja, dass dich das irgendwie triggert, dass du immer noch als die dumme Influencerin gesehen wirst, weil das spricht ja auch immer ein bisschen das Selbstbild heraus, also dass man sich so nicht sehen will, aber dass du auch Influencerin verbindest mit etwas, was irgendwie negativ und dumm und eine Schminktussi ist, so, das habe ich rausgehört. Und auch bei Lou, da war sehr viel harte Kritik an dir selbst, die ich da rausgehört habe, in deinen Äußerungen. Und ich bin da sehr alert, weil ich das bei mir halt so laut höre und wahrnehme, dass ich immer denke, das ist, wo ich mich frage, und das will ich gar nicht bewerten, dass das, ob das Männer auch wirklich so tun. Dass sie dann wirklich auch, wenn jetzt so Kritik von außen kommt, dass sie auch wirklich so hart mit sich selber reden dann.
Also, ich glaube, Männer machen das öffentlich nicht so oft oder haben es lange Zeit nicht so oft gemacht, weil natürlich da auch wieder so ein bisschen dieses Rollenklischee, patriarchale Strukturen mit reinspielen, weil wenn Männer Gefühle zulassen oder genau über so eine Sachen reden, dann werden sie nicht mehr so als stark angesehen oder machen sich verletzlich. Und ich glaube, dass das lange Zeit halt einfach ein Ding war, dass man das nicht getan hat. Inzwischen machen das ja immer mehr Männer. Also Männer, die auch zugeben, sie gehen zu einer Therapie.
Ja, gut.
Ich glaube, das hat so ein bisschen so einen patriarchalen Hintergrund. Und dass das bei uns Frauen einfach tiefer verankert ist, liegt ja vielleicht auch zum Teil daran, weil wir auch geschichtlich gesehen nie gesagt bekommen haben, hey, mach mal, was du möchtest, entfalte dich mal und toll, du machst das super, sondern früher durften Frauen sich nicht entfalten, früher durften Frauen nicht arbeiten gehen, sondern sie waren zu Hause und haben den Mann und die Familie glücklich gemacht. Und ich kann mir vorstellen, ihr könnt mich auch korrigieren, dass das vielleicht so ein bisschen damit auch was zu tun hat. Und man das natürlich nicht pauschalisieren sollte, aber ich glaube, man kann da schon eine Verbindung herstellen.
Ich sehe da ja zwei Seiten einer Medaille. Also ich glaube, dass wir Frauen wirklich strenger mit uns sind. Und ich sehe da den Hintergrund sehr ähnlich wie du.
Weil wir ja auch ständig von außen bewertet werden.
Genau, und auch gerade das Äußere so bewertet wird und wir irgendwie sehr hart mit uns in die Kritik gehen, weil wir das, ich glaube, auch tatsächlich auch so beigebracht bekommen, dass wir gefällig sein sollen und nicht anecken sollen und nicht zu laut unsere Meinung sagen sollen und all diese Dinge. Immer noch schwingt das ja ganz viel mit. Aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, genau daraus die Qualität entwickelt, dass wir zumindest in Safe Spaces, so wie ich das hier auch heute empfinde, darüber reden können und auch immer mehr ins Außen gehen damit, dass es ein Problem ist. Und Männer vielleicht weniger in der Form angegriffen werden als Frauen, aber sie werden ja nicht angegriffen und sie haben ja nicht-Issues. Und da aber die Gesprächskultur oder die Möglichkeit, offen darüber zu sprechen, sehr viel geringer ist und der Struggle da auch sehr hoch ist. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr wertvollen Menschen kennengelernt, zufälligerweise ein Mann. Das war für mich ein Eye-Opener, weil das plötzlich ein weißer Cis-Mann war, der in der Lage war, über seine Gefühle und zum Beispiel auch Struggle mit geringem Selbstwert relativ offen zu sprechen, ohne dass man sich jetzt irgendwie jahrelang kennen musste oder so. Und da habe ich eigentlich, da ist es mir erst aufgestoßen, dass mir das so auffällt, dass das auch nicht typisch ist für Männer. Mir ist das natürlich sehr positiv aufgefallen, aber ich glaube, der Struggle ist bei beiden Geschlechtern da. Mhm. Wir gehen anders damit um.
Voll. Und wir müssen uns ja vielleicht auch hinterfragen, warum wir auch oft noch von Männern erwarten, dass sie stark sein müssen und nicht weinen sollen und so. Also da können wir ja auch dazu beitragen, diese Klischees, diese Rollenbilder aufzubrechen, indem wir uns da auch immer noch mal hinterfragen, ja, woher kommt das denn und was tun wir vielleicht oder was können wir dafür tun, dass Männer auch mehr Gefühle zeigen können? Also ich glaube, da sind wir schon mit in der Verantwortung.
Absolut. Dazu fällt mir ein, dein guter Freund, Kollege und Aktivist Michael Fritz hat neulich die Hasskommentare gegen dich in einem Post thematisiert und betont, dass ihr euch ja beide gleichermaßen öffentlich gegen Sexismus, Klimawandel oder Rassismus engagiert, aber nur du als Frau dadurch mit Hass und Hetze konfrontiert wirst. Woran meinst du, liegt das?
Ja, ich glaube, das liegt an allem, was wir bisher schon besprochen haben tatsächlich. Es ist ja so, dass ich, wenn ich mich gerade aktivistisch einsetze, schon in dem Bereich mehr Männer mich kritisieren dafür, die sich getriggert fühlen. Und ich glaube einfach, dass viele Männer mit starken Frauen, die eine starke Meinung haben und die etwas verändern möchten in der Gesellschaft, noch nicht so gut klarkommen oder sie nicht so richtig ernst nehmen. Und das merke ich auch immer wieder noch im beruflichen Kontext, auf Veranstaltungen und so. Und Micha, weil er einfach ein Mann ist, wird schon ganz anders wahrgenommen. Dem hört man mehr zu und das auch in der Medienbranche. Also wir wissen beide, dass wenn er zu hochrangigen Menschen geht und vielleicht etwas pitcht bei einer Idee, die wir beide haben, ihm mehr zugehört wird als mir. Das ist ein Problem und das entwickelt sich ja gerade ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ja, das ist leider so.
Ich glaube, das ist auch so in uns verankert. Wenn ich so ganz tief in mich reinhorche und ganz, ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann muss ich auch oft hinterfragen, ob ich einem Mann nicht eher zuhöre als einer Frau, weil ich so gelernt habe, weil ich so sozialisiert wurde. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Gedanke. Und den habe ich immer mal wieder, dass ich mich da ertappe und an die eigene Nase fasse und mir sage, Vorsicht, Vreni, Sozialisierung. Tapp nicht in diese Falle, sondern sei offen für alles. Aber wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, dann geht's mir genauso. Weil ich damit aufgewachsen bin, dass man Frauen, also nicht in meiner Familie, aber gerade von einem meiner Ex-Freunde, der Vater war ein krasser misogyner Typ, wenn ich mir das so im Nachhinein betrachte. Da war kam gerade Angela Merkel, wurde Bundeskanzlerin. Ey, was der abends für Sprüche abgelassen hat vorm Fernseher, das war so krass einfach. Und damals, so mit als Teenager noch, 18, 19, habe ich das natürlich alles so aufgesaugt und habe gedacht, das ist so und war total formbar noch und habe diese Glaubenssätze für mich so angenommen und ganz, ganz schlimm. Und das sitzt natürlich noch irgendwo in mir drin und ich breche das auch auf. Das ist auch Arbeit. Also ich habe davon schon viel aufgebrochen zum Glück und sehe heute, was es würde heute gar nicht mehr gehen. Ich könnte mit dem wahrscheinlich nicht mal in einem Raum sein, ohne dass wir uns gleich fetzen. Aber das war schon hart.
Ich habe das auch bei mir selber beobachtet und versuche da auch gegenzuarbeiten. Und ich frage mich, woher diese Prägung kommt, weil aus dem Elternhaus kommt sie nicht. Aber ich habe auch immer das, noch immer ganz tief drin in mir, das erste Gefühl, dass ich Männer, das hatte ich so im Studium und sonst irgendwas oder bei Vorlesungen, also wo ich auch Gasthörer und so war, immer das Gefühl hatte, der männliche Professor ist kompetenter als die Professorin. Und es lag noch nicht mal am Auftreten oder an dem, was sie gesagt haben. Und da musste ich wirklich bewusst gegen arbeiten, weil ich habe mich selber hinterfragt, warum ich das jetzt gerade denke.
Es ist doch auch so voll hier in der Podcast-Branche, oder? Also es ist, da ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich schon auch mehr Männer-Podcasts höre. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, wahrscheinlich, weil es auch gar nicht so viele Frauen-Podcasts gibt tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer...
Unsere Produzentin rastet gerade backstage ein bisschen aus.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass Männer lieber Männern zuhören und... Ja. Oder nur Männern eigentlich gerne zuhören und Frauen aber offen für beides sind.
Richtig, und genau das Gefühl habe ich auch. Männer hören Männern zu, sind aber nicht offen für Frauen-Podcasts, weil das sind ja so Frauenthemen, das interessiert uns ja nicht. Aber Frauen hören Männern zu. Ich merke das an mir selber auch. Und wisst ihr, was mir jetzt einfällt? Ich schäme mich eigentlich ein bisschen dafür, das jetzt zu sagen. Ich höre ja ganz viele Hörbücher.
Du hörst lieber männliche Sprecher.
Moment, ich hörte bis vor eineinhalb Jahren, habe ich keine Hörbücher gehört von Frauen. Weiß nicht warum. Und dann habe ich mich so geöffnet. Also ich habe ganz selten Hörbücher von Frauen gehört. Ich habe drei männliche Lieblingssprecher. Mhm. Die liebe ich wirklich über alles. Die machen einen unfassbar guten Job. Und ich wollte keine Hörbücher mit Frauen hören. Mhm. Und jetzt höre ich beides und find's großartig. Und schäme mich eigentlich so ein bisschen, dass ich mich so lange davor gesperrt habe. Aber es zeigt eben auch so die Sozialisierung.
Und aber ich verstehe das total. Ich habe mich mal geärgert, wenn es so hieß, ach, ich kann so Frauenpodcasts nicht zuhören, weil die Stimmen sind anstrengend und so. Und fand das immer irgendwie eine freche Aussage und habe mich dann aber selber dabei beobachtet, dass ich bestimmte Podcasts wieder ausgemacht habe, weil ich die Stimmen anstrengend fand.
Aber so geht's mir auch.
Und das waren nicht nur Frauenstimmen, aber es sind vermehrt Frauenstimmen. Und das ärgert mich wahnsinnig. Aber es gibt so tatsächlich was einen irgendwie nervt. Und da habe ich gedacht, was ist das? Ich habe immer mehr Sprecherinnen gefunden, deren Stimme ich wahnsinnig angenehm finde und ich gerne höre. Aber bei Podcasts macht Stimme für mich extrem viel aus.
Absolut. Mhm.
Ich hab da noch ein Beispiel, und zwar Diana zu Löwen. Diana hat eine etwas höhere Stimme. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wie ich, vielleicht ein bisschen eine piepsigere Stimme. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so beschreiben darf. Aber sie hat ganz oft das Problem, dass Menschen sie nicht ernst nehmen, weil sie keine tiefe Stimme hat. Und sie hat da schon ganz viel probiert, gegen zu machen. Und am Ende ist es aber ihre Stimme und sie muss sich halt noch mal mehr durchsetzen, um da ernst genommen zu werden. Und das war mir lange Zeit irgendwie gar nicht so bewusst, bis ich da mit ihr mal drüber gesprochen habe. Und das finde ich halt krass. Und ich glaube, auch da kann es vielleicht zum Teil wieder daran liegen, guck mal, wie werden Frauen oft auch oder wurden lange Zeit Frauen in irgendwelchen Serien oder Reality-Shows bewusst auch dargestellt. Als die zickig sind, als die Intrigen irgendwie voranbringen oder sich gegenseitig anbitschen.
Oder dann ein bisschen dumm sind.
Ja, oder die dann auch so hysterisch werden. Ja. Und so hat man das dann im Kopf. Und deswegen ist man da, glaube ich, mehr bei Frauen getriggert. Weil wann habt ihr denn mal Männer so hysterisch irgendwie in irgendwelchen Shows gesehen? Das ist ja meistens so, dass die dann abends ein Bier trinken und lachen und sich zusammensetzen.
Ja, und wenn, dann sind sie schwul.
Ja,
aber so ist es leider. Ja, wenn sie hysterisch sind oder irgendwas, dann sind es schwule Charaktere.
Genau. Ja, total. Und das ist einfach ein Problem.
Und da würden jetzt die Hater wieder sagen, ja, aber weil es halt so ist.
Ja, aber tatsächlich ist ja nichts einfach nur
richtig,
so, weil es so ist.
Ne? Genau.
Ja.
Aber das ist so eine spannende Feststellung. Gerade Stimme macht aber wirklich viel aus.
Ja, total.
Ja, das dazu gibt's, also ich habe jetzt keine Vorliegen, aber es gibt tatsächlich Studien dazu, wie Frauenstimmen und Männerstimmen wahrgenommen werden und wie ernst sie genommen werden oder wie der Inhalt bewertet wird. Also wo Männer und Frauen praktisch den gleichen Inhalt vorgelesen haben oder referiert hatten und dann wurde über die Kompetenz danach praktisch abgestimmt oder befragt und da immer bei den höheren, also bei den weiblichen Stimmen war beim Kompetenzpunkt, ging es immer klar nach unten, obwohl es tatsächlich 1:1 der gleiche Inhalt war. Mhm.
So lustig, Mirbi und ich waren ja kürzlich auf Fuerteventura.
Sehr schön.
Und da gab es ein Clubquiz, Jekami, jeder kann mitmachen und da saßen wir zusammen, es fällt mir jetzt gerade ein, und ich habe noch vorher zu Mia gesagt, ich muss jetzt meine tiefe Stimme aktivieren, damit man uns besser schreien hört, wenn wir die Antwort reinrufen. Und sie so, ja, mach mal. Und da fiel mir das auch auf. Lustigerweise, auch wenn ich mit meinen Katzen rede, versuche ich teilweise meine tiefe Stimme zu aktivieren, weil die das angenehmer finden. Also ich spreche ja sowieso schon sehr tief, aber wenn ich wirklich auch spreche, geht meine Stimme nochmal runter, wenn ich Hörbücher oder keine Ahnung, irgendwelche Dokumentationen, dann geht mein Stimmsitz nochmal ein Stück tiefer. Und das ist ganz spannend, weil ich selber auch, also es ist mein eigentlicher Stimmsitz. Das ist bei uns, also um mal einen kurzen Exkurs zur Stimme zu machen. Fast niemand von uns spricht mit seiner eigentlichen Stimme. Wir alle sprechen zu hoch. Vor allem, also ich spreche jetzt vor allem von Frauen, weil Frauen dazu angehalten wurden, eine liebliche, süße Stimme zu haben. Deswegen spricht kaum eine Frau in ihrer eigentlichen Stimme. Eigentlich müssten wir alle Stimmtraining machen, um in unsere echte Stimme zurückzukommen. Und das finde ich einen super spannenden Punkt. Also wir sprechen, die meisten von uns sprechen höher, als sie sollten.
In Japan wird das ja tatsächlich sogar, werden diese Stimmen sogar benutzt. Das ist ja noch extremer. Mhm. Das heißt, die Frauen in ihrer Familie, in ihrem privaten Umfeld sprechen mehr oder weniger mit ihrer normalen Stimme. Und dann gibt es die offizielle Frauenstimme, die sie haben, die sie benutzen, wenn sie ans Telefon gehen. Wenn sie, in Japan gibt es ja tatsächlich noch so Jobs wie Fahrstuhlführerin oder vorne am Eingang von Läden stehen, nur um Leute zu begrüßen.
Nee, nicht begrüßen, die schreien einen an.
Ja, aber in Japan nennt man das begrüßen. Sie sagen dann Irashaimase. Ja, und das ist dann aber nicht Irashaimase, sondern Irashaimase. Ja. Und zwar in einer Lautstärke.
Ich wollte gerade sagen, 100 Mal
so
laut.
Wo du denkst, was schreien die mich hier an? Und die Frauen sprechen, wir sprechen schon mit höherer Stimme als Frauen, also so im Außen. Aber das ist nochmal, das ist eine bewusst eingesetzte hohe Stimme. Die ist ja wirklich so, wo ich denke, boah, ich knall dir gleich eine. So, das ist.
Ja, aber hauptsächlich, weil sie so schreit.
Ja, nee, aber ich meine, sie schreien ja nicht nur, die reden ja auch im Kundengespräch oder so. Ja. So mit diesem Kindchen-Mädchen-Schema. Und dann ist es wirklich frappierend, wenn du die siehst zu Hause, wie sie mit ihrer normalen Stimme sprechen. Das ist wird ja bewusst eingesetzt. Und da finde ich das ja noch viel signifikanter als hier. Trotzdem ist es so, wir sprechen eigentlich viel höher, als wir eigentlich sprechen als Frauen. Ganz krass.
So, das war jetzt ein spannender Exkurs zum Thema Stimme. Wenn ihr mehr wissen
Feuerwehr.
Wollt, ja genau, die Feuerwehr ist gerade auch schon vorbeigedüst, weil wir vom Thema abgeschweift sind.
Ja. Viele unserer HörerInnen haben geschrieben, dass ihr Selbstwert vor allem durch den Job leidet. Was denkst du, Lu, können denn Unternehmen und Organisationen tun, um ein Umfeld zu schaffen, das das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen ihrer Mitarbeitenden stärkt?
Na, ich glaube, eine ordentliche Feedback-Kultur ist schon mal wichtig. Wie geht man da miteinander um? Wann feedbackt man sich? Wann macht man auch die Arbeit von seinen Mitarbeitenden oder Kolleginnen sichtbar? Also ich glaube, da liegt ganz viel auch im Umgang damit und wie die die Menschen in Führungspositionen halt ja Leuten, Mitarbeitenden einfach ein gutes Gefühl geben können.
Absolut.
Wertschätzung auch, ne?
Total.
Ja. Wertschätzung ist sowieso was im Job leider hapert. Und Wertschätzung hat einfach, wie wir heute gelernt haben, ganz viel auch mit Selbstwert zu tun.
Ja.
Lu, wir sind fast am Ende. Wie geht's dir jetzt nach der Folge? Was nimmst du aus der Folge mit?
Was nehme ich mit? Also erstmal war es schön, mit euch zu sprechen, damit ich das auch mal so ein bisschen abladen kann. Das war sehr gut. Und dann nehme ich nochmal für mich mit, dass wir es irgendwie noch besser hinkriegen müssen, aus diesen Schubladendenken manchmal auch herauszukommen. Sowohl Frauen als auch Männer. Damit wir da noch dran arbeiten können, da auch mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung irgendwie zu erreichen. Und ich muss darüber nachdenken, wie wir schaffen, dass noch mehr Männer auch Frauen-Podcasts hören.
Yay! Lu, darf ich dir eine Hausaufgabe geben?
Ja.
Die kenne ich aus meiner Verhaltenstherapie. Und ich glaube, die könnte was für dich sein im Moment. Telefonierst du, also wenn du jetzt in die Heimat fährst, telefonierst du abends mit deinem Süßen? Wahrscheinlich schon. Ja, dann macht es doch zusammen, weil mein Süßer und ich machen das auch zusammen. Also was wir abends machen, ist, wir sagen uns die drei schönsten Momente des Tages. Aber was ich dir gerne sagen würde, mach doch mal mit deinem Freund jeden Abend, sagt euch doch mal euren Schulterklopfmoment des Tages, wofür du dir heute auf die Schulter klopfst.
Den Schulterklopfmoment des Tages, ja, finde ich gut. Ich wirklich gut.
Ja.
Ist ja ein schnelles Ding irgendwie.
Genau, da
aber
sagt jeder von euch, worauf er heute bei sich selber stolz ist.
Ja.
Weil dir das ja schwerfällt und deswegen würde ich dir das gerne mit auf den Weg geben.
Find deine harte eigene Kritikerin
ganz genau
ein bisschen in die Schranken zu weisen.
Ja.
Finde ich sehr gut, ist gebongt, mache ich.
Nice. Lu, tausend Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, ich nehme auch viel mit hier raus. Viele Dinge, die ich an mir selber noch hinterfragen muss, die mir hier aufgestoßen sind heute beim Gespräch.
Same.
Ja, danke euch. Also es war irgendwie voll die diepe Folge. Tut mir leid, wenn es jetzt gar nicht so witzig heute war. Wir können das gerne nochmal wiederholen, dass wir uns das nächste Mal unlustige Witze vorstellen. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema, was jetzt hier auf jeden Fall mal besprochen werden musste und vielleicht auch einige, die zuhören, einfach was mit rausnehmen und vielleicht sich auch mehr trauen, darüber zu sprechen, über ihren Selbstwert und das für sich mal auch definieren und klarziehen, was ist das überhaupt und wie geht man damit um?
Total.
Total. Extrem wertvoll. Schön, wie du dich geöffnet hast und uns öffnen lassen.
Sehr gerne, Leute. Hat mich sehr gefreut.
Die nächste Folge ist dann unsere Community-Folge. Die letzte Folge von Staffel 1. Ja. Wir freuen uns auf eure ganzen Zuschriften, Sprachnachrichten. Und ihr wisst, wir lieben die Community-Folge. Und deswegen sagen wir, lasst es Sterne regnen, empfehlt uns weiter. Und wir hören uns nächste Woche bei Hirn und Hupen. Eure Vreni
und eure Mia.
Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.